Ich spüre oft so eine Art von digitaler Übersättigung. Alles ist kopierbar, duplizierbar und es besteht bei vielen Menschen eine Art Sehnsucht nach der Quelle, nach dem Unikalen, nach dem Einzigartigen. Und dieses Bedürfnis können die Autografen im günstigsten Falle bedienen.
Herzlich willkommen in Folge 63 von Die Sucht zu sehen, dem Griesebach-Podcast. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Heute haben wir den Kunstbegriff mal etwas erweitert. So wie es Kunstsammler gibt, so gibt es auch Sammler von Handschriften, sogenannten Autographen. Briefe, Unterschriften, Notizen, Schmierereien. Je bedeutender ihr Urheber war, desto höher der Betrag, den sie auf Auktionen erzielen. Der kann im Falle von einem Wolfgang Amadeus Mozart schon mal bei 130.000 Euro liegen. Und genau darin besteht das Geschäft unseres heutigen Gastes, Wolfgang Mecklenburg. Bereits in der vierten Generation führt er das Berliner Unternehmen Stargard, das sich auf den Handel mit Autographen spezialisiert hat. Welche Art Mensch Autographen sammelt und welche Schrift selbst einen erfahrenen Händler wie Mecklenburg andächtig werden lässt, das erzählt er uns jetzt. Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, lieber Wolfgang Mecklenburg.
Hallo Frau Casati.
Herr Mecklenburg, Sie führen in vierter Familiengeneration das Unternehmen Stargard. Verraten Sie uns doch, wofür steht dieser Name und womit handeln Sie?
Der Name steht für einen der Gründer der Firma, nämlich Josef Abraham Stargard, der in den 1840er Jahren einer der ersten Eigentümer unseres Geschäfts war, damals ansässig am Gendarmenmarkt in Berlin und vor allem beschäftigt mit Buchhandel, Musikalienhandel und dem, was man damals schon Antiquariatshandel nennen konnte.
Mhm. Nehmen Sie uns doch einmal mit in Ihr Geschäft, wie es heute ist. Wie sieht es da aus?
Wie sieht es aus? Es ist eine typisch Wilmersdorf-Charlottenburger Altbauwohnung mit hohen Räumen und Stuck an der Decke. Jeder kennt das eigentlich. Büroräume mit sehr vielen Regalen, mit sehr vielen Büchern, mit sehr viel Papier, geordnet und ungeordnet leider auch. Wir sind ein Betrieb, der in erster Linie Schreibtischarbeit macht natürlich. Die Recherche bringt mit sich, dass man viel die Handbibliothek konsultiert, also doch eine ganze Menge auch herumrennt in den Räumen. Wir kriegen immer wieder glücklicherweise Besuch von Anbietern, von Interessenten, von Verkäufern und Käufern. Und haben sonst, die üblichen Computer auf dem Tisch und bereiten unsere Versteigerungen vor und unsere Lagerkataloge. Das ist die Hauptarbeit im Grunde.
Wie viele sind Sie?
Wir sind zu viert. Mhm. Seit einigen Jahren schon. Es gibt einen Mitarbeiter, der uns aus der Ferne zuarbeitet, weil er im Grunde schon im Ruhestand ist, aber der Antiquar liebt ja zu sagen, dass es keinen Ruhestand gibt und all das, was sich bei ihm in vielen Jahrzehnten gesammelt hat an Wissen, können wir auf diese Weise nach wie vor nutzen, was mir sehr, sehr lieb ist.
Mhm. Ihre große Expertise und Spezialisierung ist im Bereich Autographen, also eigenhändige Niederschriften von bekannten Persönlichkeiten. Was sind da die klassischen Sammelgebiete?
Die klassischen Sammelgebiete, die auch bei uns in erster Linie gepflegt werden, ist die Literatur, die Wissenschaft, die bildende Kunst natürlich auch, die Musik und die Geschichte, die historischen Autographen. Das sind eigentlich die großen klassischen Sammelgebiete. Wir befassen uns eigentlich ausschließlich mit diesen und nicht mit moderneren Gebieten, um es sozusagen wie alles, was so in Richtung Autogrammhandel geht, in Richtung Prominenz, in alles, was so sehr einen Gegenwartsbezug hat. Das halten wir uns mehr oder weniger vom Leibe, auch wenn es da durchaus interessante Sachen gelegentlich gibt. Aber unser Fokus ist tatsächlich gerichtet auf diese im Grunde fünf klassischen alten Sammelgebiete.
Ja. Und man kann, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, kein anderes Haus weltweit kann auf diesem Gebiet eine vergleichbare Geschichte vorweisen. Können Sie uns ein bisschen mehr zu Ihrer Gründung erzählen?
Ja, das geht zurück tatsächlich in das Jahr 1830, in dem eben mit einer Art Buch- und Musikalienhandel begonnen wurde. alles in Berlin um den Gendarmenmarkt herum an, in verschiedenen Geschäftslokalen. Das war die Gegend im Mitte des 19. Jahrhunderts schon, wo die Verlage und die Antiquariate saßen, weil dort das entsprechende Publikum dann auch verkehrte. Stargard hat lange gesessen, direkt hinterm Schauspielhaus in der Charlottenstraße neben einer Konditorei Stähli, in der, weil sie italienischstämmig war, die internationale Presse auslag, obwohl ja die Zensur herrschte. Und bei Stähli konnte man also die ausländische Presse einsehen in einer Art Hinterzimmer und dort verkehrte das Publikum, das auch für den alten Stargard interessant war. Durchaus Prominenz aus politischem und aus literarischen Bereichen. Man hat da versucht, Synergieeffekte zu nutzen, schon damals.
Ja. Ihr Urgroßvater Eugen Mecklenburg, der auch Sohn eines Buch- und Autographenhändlers war, erwarb das Unternehmen dann im Jahr 1885 von der Witwe Stargards, richtig?
Das ist richtig. Der alte Stargard starb 1885 ohne Erben zu hinterlassen und die Witwe hat das Unternehmen an meinen Urgroßvater verkauft, der die Firma dann unter dem eingeführten Namen fortgeführt hat, obwohl er auch schon und sein Vater auch schon als Autographenhändler in Berlin tätig gewesen ist. Der eingeführte Name Stargard wurde aber beibehalten und steht bei uns bis heute am Firmenschild.
Ja. Ihr Großvater Günther musste die Firma dann nach dem Zweiten Weltkrieg völlig neu aufbauen, weil die Berliner Geschäftsräume zerstört worden waren durch Bomben und auch große Teile der ausgelagerten Firmenbestände verloren gegangen waren.
Ja, das ist richtig. Das ist leider richtig, aus verschiedenen Gründen leider, weil wirklich alles verloren gegangen ist im Januar 1944 bei einem Bombenangriff. Mich beschäftigt das immer wieder, weil gerade im Zuge der Provenienzrecherche ich natürlich wahnsinnig gerne sehen würde, wer 1910 oder 1890 dieses oder jenes Stück gekauft hat, eingeliefert hat, verkauft hat. Ich bekomme viele Anfragen heute von Bibliotheken und Archiven, die auf der Suche sind nach den Vorgängen damals. Wir haben vor 150 Jahren bei Ihnen dieses oder jenes gekauft. Wo kam das denn her? Entscheidende Fragen heute. Und ich kann sie nicht beantworten, weil auch uns die kompletten Unterlagen fehlen. Wir haben die Kataloge sehr wohl, aber die stehen auch in der Stabi oder sonst wo. Aber die ganzen Geschäftspapiere sind eben verloren gegangen. Nicht zu sprechen von dem Lagerbestand damals.
Ja. Was Sie aber noch wissen, ist, wer damals zu den illustren Besuchern gehörte, oder?
Ja, es gibt ein paar, der Kronprinz, der spätere Kaiser Friedrich III. Gehörte dazu und verschiedene Wissenschaftler, die Brüder Humboldt, sind gelegentlich dort gewesen. Es gibt eine ganze Reihe Berichte darüber, aber eben alles aus dritter bis vierter Hand leider, sodass wir nichts Genaues wirklich darüber wissen.
Mhm. Nun veranstalten Sie heute Auktionen. Wie oft im Jahr sind die?
Ein bis zweimal im Jahr. Es kommt immer ein bisschen drauf an. Wir nehmen uns die Freiheit, das so zu gestalten, wie die Einlieferungen es ermöglichen. Das ist mal häufiger, mal seltener. In der Regel in letzter Zeit einmal im Jahr, weil wir auch ein bisschen den Anspruch haben, den Katalog dann wirklich zu einem interessanten Pfund zu machen und nicht sozusagen ein kleines Angebot nur bereitzuhalten, sondern es muss dann wirklich schon Substanz da sein. Und das ist heute nicht so ganz einfach. Das kennen viele andere ja auch, die in unserem Bereich tätig sind, im Kunsthandel allgemein. Die Schwierigkeit ist die Akquise und nicht am Ende das Verkaufen von interessanten Sachen.
Wie laufen Ihre Auktionen ab im Unterschied zu, sagen wir mal, denen bei Griesebach?
Ja, das ist durchaus vergleichbar. Der größte Unterschied ist eigentlich, ich sitze.
Ja.
Ich stehe nicht am Rostrum, wie das ja im englischsprachigen Bereich so schön heißt, sondern ich sitze bequem an einem Tisch und leite die Versteigerung von dort. Sonst läuft das ziemlich ähnlich ab, wie in jedem anderen Versteigerungshaus auch. Es gibt eine Art festgesetzten Besichtigungstermin, der bei uns eine Zeit lang hier in den Büroräumen stattfindet und am Tag vor der Auktion im Hotel, in dem wir den Versteigerungssaal dann jeweils anmieten, in unserem Fall im Bristol am Kurfürstendamm. An diesem Hauptbesichtigungstag kommen vor allem natürlich die auswärtigen Kunden und lassen sich die Sachen zeigen, die sie interessant finden und gerne sehen möchten. Und dann gibt es an 1 bis 2 Folgetagen die Versteigerung. Ziemlich klassisch mit Saal und möglichst vielen Bietern gerne und möglichst vielen persönlich anwesenden Bietern. Das ist heute so ein bisschen ein Thema, weil es ja so schrecklich bequem geworden ist, von zu Hause online mitzubieten, was viele Leute nun gerade natürlich unter Pandemiebedingungen genutzt haben und sich auch sehr daran gewöhnt haben, weil es einfach Zeit und Geld auf der einen Seite ja spart. Aber ich sehe es ein bisschen mit ein bisschen Wehmut, dass die Zahl der Besucher eher abgenommen hat in den letzten Jahren. Ich hoffe, dass sich das auch mal wieder dreht, denn die Auktion lebt schon natürlich von der persönlichen Beteiligung und es gibt diese spannenden und viel zitierten Auktionsdynamiken, die da in Gang kommen. Das ist ja eine ganz lebendige, spannende Angelegenheit, die sich nicht einfach irgendwie so ins Digitale transportieren lässt. Es geht einfach was verloren und ich hoffe, dass viele Leute nach Jahren der Nichtbeteiligung auch wieder Lust haben zu kommen und mitzumachen, denn auf die Dauer ist das Versteigern gegen eine Kamera, wie ich es auch einmal gemacht habe, tatsächlich mit einer reinen Online-Only-Auktion, es ist kein Spaß. Also für mich ist es nichts. Ich habe lieber einen vollen Saal vor mir als eine Kamera.
Was schätzen Sie, wie viele wirklich ernsthafte Autografensammler gibt es denn heutzutage weltweit?
Das wird eine vierstellige Anzahl sein, irgendwo im Bereich von einigen Tausend, einigen eher wenigen Tausend. Das Autographensammeln ist schon immer eine Nische des Antiquariats und auch Kunstmarktes gewesen. Irgendwie zählen wir ja doch zum Kunstmarkt dazu, was ich ja durchaus sehr schön finde. Aber es ist schon eine super Nische, mit der wir es zu tun haben. Und es war immer ein kleines, sehr spezielles Sammelgebiet und daran wird sich auch nichts ändern. Dafür sind die Autografen einfach zu spröde, um es mal so zu sagen. Ja, sie sind ja nicht geschaffen, um aus sich heraus wie ein Kunstwerk zu wirken, sondern man muss ein bisschen den Zugang suchen. Es gibt durchaus Sachen, die einen so auf Anhieb ansprechen. Aber bei vielen anderen, gerade wenn man nicht ein großes Fachwissen mitbringt, ist es erstmal oft ein altes Blatt Papier, wo man nicht recht die Schrift lesen kann und so weiter. Also man muss ein bisschen den Zugang suchen. Die Autografen, ja, sie wehren sich ein bisschen manchmal und wollen erobert werden. Oft ist das so ein Gefühl, das man haben kann.
Ja. Wer sind oder waren denn eigentlich die berühmtesten Autografensammler ihrer Zeit?
Im deutschsprachigen Bereich werden gerne Goethe und Zweig genannt, die beide sehr engagiert und sehr kenntnisreich und mit sehr viel Engagement und auch Geldeinsatz gekauft haben. Goethe natürlich hatte nicht die Möglichkeiten wie Stefan Zweig, der zu Goethes Sammelzeiten gab es noch keinen oder kaum einen Antiquariatshandel. Aber Stefan Zweig beispielsweise als Kosmopolit und Weltreisender und zu Hause in allen Ländern Europas hat eine unglaublich beeindruckende Sammlung zusammengetragen. Es war für ihn wirklich lebenswichtig. Bei Goethe gab es ja noch alle möglichen anderen Sammlungen, die Mineralien und die Kupferstiche und die Abgüsse von Skulpturen und so weiter. Bei Stefan Zweig war es wirklich ein Lebenswerk auch, diese Sammlung zusammenzutragen. Und in der Welt von gestern spricht Stefan Zweig sehr ausführlich von seiner Sammlung und was sie für ihn bedeutet hat und wie schlimm es war, sie zu verlieren, sie zurücklassen zu müssen beim Gang ins Exil. Also Stefan Zweig und Goethe werden sicher am häufigsten genannt. Brahms gehört dazu, Eduard Mörike gehört dazu und viele andere aus anderen Bereichen auch.
Ja. Wie ist es international?
International berühmte Sammler waren beispielsweise der französische Präsident Schumann, hatte eine große Autografensammlung. In Amerika gab es den Verleger Malcolm Forbes, der sehr engagiert Autografen gesammelt hat, in erster Linie zur amerikanischen Geschichte.
Was für Menschen sammeln Autografen? Was verbindet ihre Kundschaft? Ist Ihnen da irgendeine Parallele aufgefallen? Alle, die Sie jetzt genannt haben, kommen ja mehr oder weniger aus dem geisteswissenschaftlichen oder künstlerischen Bereich. Ja.
In der Regel gibt es eine Fähigkeit zum leidenschaftlichen Sammeln. Das ist eine ganz entscheidende Geschichte bei jeder Sammeltätigkeit, so beim Autographensammeln auch. Eine Fähigkeit, sich begeistern zu lassen. Ja, von einem Stück, das einen irgendwie betrifft, weil die Person, die es geschrieben hat, bedeutender Musiker oder großer Schriftstellerin, wie auch immer, einen irgendwie fürs eigene Leben eine hohe Bedeutung hat.
Was genau macht denn eine Schrift eigentlich bedeutsam? Welche Kriterien?
Ja, es kommt natürlich sehr darauf an, um was es geht. Wenn, sagen wir, um bei Goethe zu bleiben, er 6 Flaschen Wein bei seinem Weinhändler Rahmann in Erfurt bestellt, ist das eine ziemlich banale Angelegenheit. Viele Leute finden es trotzdem so schön, sowas zu haben, aber bedeutsam ist es im Grunde genommen nicht. Spannender wird es bei Briefen, in denen es um entweder die eigene Biografie geht, um die Arbeit am Werk. Das betrifft ja eigentlich alle Bereiche, die ich vorhin nannte. Also das kann die Kunst sein, das kann die Geschichte sein, das kann die Musik oder Literatur sein. Aus der Wissenschaft gibt es zahlreiche unglaublich spannende Sachen, aus denen quasi die wissenschaftliche Akribie, die Arbeit, die Hingabe an das Forschungsgebiet spürbar wird, hervorgeht. Also spannend wird es immer, wenn es quasi den Schreiber, der Schreiberin über die Schulter blicken lässt. Womöglich bei diesem unglaublich großen und wichtigen Thema der Schöpfung. Dem Augenblick der Inspiration, wenn Sie so wollen, der ist ja in einem Autograph im besten Fall sehr, sehr greifbar.
Ja.
Ja. Wir haben bei Kunstwerken die Situation, in der Regel sind die Sachen irgendwann fertiggestellt und werden ausgestellt oder verkauft oder einer Galerie übergeben. So. Bei den Autographen habe ich tatsächlich die Möglichkeit, dem Schaffensprozess ganz nahe zu kommen. Wenn Sie sich ein Gedichtmanuskript vorstellen von, sagen wir, Fontane, in dem also herumgearbeitet wird. Da wird gestrichen und wieder hinzugefügt und es wird nach dem richtigen Wort gesucht und dann stimmt es mit den Hebungen nicht und dann muss was anderes her und wieder ist es weg und wieder wird umgestellt und irgendwann ist es dann da, ja? Die Formulierung, nach der gesucht wurde. Und dann ist es eben, wir hatten vor vielen Jahren mal das Arbeitsmanuskript von Herrn von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, ja. Was nun wirklich viele noch aus der Schule kennen oder tatsächlich auch gerne heute noch haben, wo das wirklich nachvollziehbar war. Man konnte wirklich sehen, wie das ging. Und dieses Blatt kam aus dem Nichts sozusagen, das war unbekannt und es war jetzt tatsächlich quasi nachvollziehbar. Was waren denn die Versionen, mit denen er vorher gekämpft hat, mit denen er nicht zufrieden war? Und irgendwann stand das Gedicht dann halt so da, wie wir es heute kennen.
Ja. Wenn Sie sagen, das Blatt kam aus dem Nichts, heißt es, es kam nicht aus einer Sammlung, die aufgelöst wurde oder nicht durch eine Akquise, sondern durch Zufall?
Richtig, es kam durch Erbschaft, immer wiederholte Erbschaft letztlich aus einer Versteigerung des Nachlasses von Fontanes Erben, die versucht haben nach seinem Tod das, was noch da war an Manuskripten und Briefen und so weiter, an die Königliche Bibliothek, heute Staatsbibliothek zu Berlin zu verkaufen. Das ist gescheitert, dieser Verkauf, weil die Preisforderungen gar nicht so dramatisch waren, aber Fontane hatte zu der Zeit einfach noch nicht den Stellenwert, den man ihm heute zumisst. Und die Erben waren es irgendwann leid und haben eben den gesamten Nachlass versteigern lassen, was ein ziemliches Drama war, weil die entsetzlich schlecht gelaufen ist, die Auktion. Die Staatsbibliothek hat ein paar Sachen gekauft, aber vieles eben auch nicht. Die Beschreibungen im Katalog waren ziemlich grauenhaft, sehr, sehr flüchtig, oft eben nur eine Zeile, so dass man gar nicht genau wusste, was da sich eigentlich hinter verbirgt, hinter diesem oder jenem los und so weiter. Und vermutlich war dieses Ribbeck-Blatt auch dort auf der Auktion in irgendeinem Konvolut, aber man weiß es nicht genau. Und es tauchte eben irgendwann von den Erben, der Erben, der Erben, der Erben bei uns dann wieder auf.
Ja. Wie ist denn eigentlich gerade die Zeit für Ihr Geschäft, also für Ihren Ausschnitt des Geschäfts auch? Sprich, welche Bedeutung haben Briefe und Schriften im digitalen Zeitalter? Steigt Ihr Wert mit der zunehmenden Digitalisierung oder sinkt er oder macht es Sie einfach exotischer? Wie ist das?
Es macht Sie natürlich besonders. Und ich habe tatsächlich bei den Sammlern, Interessenten, die neu zu mir kommen, eine Art, ja, ich spüre oft so eine Art von digitaler Übersättigung. Alles ist kopierbar, duplizierbar, allverfügbar. Jeder hat in 3 Sekunden die Mona Lisa auf dem Smartphone. Alles ist da. Und es besteht bei vielen Menschen, so ist mein Eindruck, eine Art Sehnsucht nach der Quelle, nach dem Unikalen, nach dem Einzigartigen. Und dieses Bedürfnis können die Autografen im günstigsten Falle bedienen sozusagen, weil es da tatsächlich ja an die Stellen geht, wo es möglicherweise einzigartige Geschichten erzählt werden, historische Ereignisse zum ersten Mal auftauchen, zum ersten Mal beschrieben werden, Schaffensprozesse nachvollziehbar werden. Eben der krasse Gegensatz zu dem, was wir alle so kennen aus den Medien, wir haben es mit einer Art digitaler Überfütterung zu tun, und da bieten die Autografen durchaus einen Weg, nicht den Konsum der modernen Medien irgendwie abschalten oder ersetzen soll, aber eine Ergänzung bietet, eine ganz gehaltvolle Ergänzung.
Wie funktioniert eigentlich Ihre Akquise? Gehen Sie da Hinweisen aus anderen Schriften nach oder suchen Sie ganz gezielt, oder wird das meiste von sich aus angeboten?
Vieles wird uns natürlich angeboten, weil wir so lange schon uns so spezialisiert auf diesem Sektor unterwegs sind. Suchen ist nicht so ganz einfach. Also das aktive Herangehen an Leute, die ich nicht kenne, findet verhältnismäßig selten statt. Es ist dann eher so, dass ich mich versuche, um Sammlungen zu kümmern, die ich seit längerer Zeit kenne, wo ich möglicherweise oder wo wir seit möglicherweise mehreren Generationen schon die Übergänge der Sammlung mitverfolgt haben. Aber Eigentümer von Dingen dieser Art sind in der Regel scheue Rehe, und dann darf sie nicht zu sehr hetzen sozusagen. Mhm. Ja, schon gar in schlechten Geldmarktzeiten, wenn es also keine Zinsen für die verkauften Sachen gibt, ist man mit seinem Argumentieren, jetzt doch mal bitte dieses oder jenes schöne Stück in die Auktion zu geben, ziemlich schnell am Ende, weil was soll man mit Geld auf dem Konto, wenn es eher weniger wird? Also in der Regel sind es dann Situationen, Lebenssituationen, die irgendwie dann Geld erfordern, und dann wird halt mal was Gutes verkauft. Also da werde ich natürlich immer wieder mal vorstellig, schön vorsichtig, selbstverständlich.
Ja.
Und versuche halt Dinge für mein Geschäft zu bekommen.
Ja. Welches sind denn in Ihrem Segment die ungehobenen Schätze, nach denen jeder eigentlich fahndet? Gibt's das?
Sowas gibt es, ja, immer wieder. Also wenn Sie die kritischen Ausgaben der Werke, der Literatur oder der Musik durchsehen, Werkverzeichnisse, werden Sie immer wieder stoßen auf beispielsweise Kompositionen, die man kennt, die überliefert sind durch frühe Drucke und so weiter, aber das Manuskript fehlt. So, und solche Sachen gibt es eigentlich in allen Bereichen. Mein Traum ist eine Sammlung von Kafka-Briefen, von denen man weiß, dass es sie mal gegeben hat. Niemand weiß genau, ob sie überliefert sind, vielleicht noch auf irgendeinem Berliner Dachboden liegen oder längst verbrannt sind, weggeworfen. Die das ist eine ganz schöne Geschichte. Die stammen aus dem Winter 23/24, Inflationswinter, wo Kafka unter ziemlich primitiven Verhältnissen mit sehr wenig Geld in Berlin lebte, mit seiner damaligen Freundin, Partnerin Dora Diamant in Steglitz im Park war, und die beiden sind einem Mädchen begegnet, das furchtbar weinte, weil sie ihre Puppe verloren hatte. Und Kafka hat sich das irgendwie zu Herzen genommen und hat sich was dazu ausgedacht, nämlich eine Art Geschichte in Fortsetzung. Er ist diesem Mädchen dann wieder begegnet und hat ihm einen Brief übergeben, von dem er sagte, er habe das bekommen von der Puppe. Die sei nämlich, und dann erzählt diese Puppe in ihren Briefen, die Kafka für sie abgeschrieben hat, dass sie also unter diesen und jenen Umständen leider sie verlassen musste und jetzt dort sei und so weiter. Und Kafka hat das ziemlich lange durchgehalten. Da muss es 15 oder 20 solche Briefe geben, in denen die Puppe ihrer Puppenmutter also schildert, wo sie ist und unter welchen Bedingungen und so weiter, so dass dieses Mädchen sich tatsächlich irgendwie getröstet hat. Sie hat sich damit abgefunden. Sie ist jetzt leider weg, aber es geht ihr gut. Ja.
Wie rührend.
Und diese, ja, wirklich, wirklich rührend. Und dieses Konvolut zu finden, das wäre, denn niemand weiß genau, was drinsteht. Es gibt nur die Überlieferung von Dora Diamant, die diese Geschichte eben erzählt hat später. Was in den Briefen steht und was die Puppe alles erlebt hat, wäre wirklich spannend zu lesen.
Ja. Wann und bei welchem Fund sind Sie denn das letzte Mal andächtig geworden? Selbst Sie, sogar Sie.
Ja, das ist vielleicht tatsächlich ein kleines Schnipselchen von Schiller gewesen, das ich in einem Karton gefunden habe mit unglaublichem Krimskrams, also altem Papier wirklich. Zu uns kommen ja nicht nur Leute, die also einen Brief von Mozart anbieten und uns zeigen, den sie vielleicht verkaufen möchten, der seit Generationen in der Familie bewahrt und so weiter, sondern ich habe auch die Menschen, die mit einer Kiste Papier kommen und sagen, gucken Sie mal, ich habe hier die gefunden auf dem Dachboden und jetzt vielleicht ist da was dabei für Sie und so.
Ja.
Das gibt's durchaus auch. Ich freue mich über beides, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Ich finde beides spannend. In der Regel ist in dem großen Pappkarton nichts wirklich Spannendes drin. Sind die großen Ausnahmen, aber es gibt sie. Und
beim Schiller-Schnipsel?
Im Herbst war tatsächlich so ein Schiller-Schnipsel drin, weil die Erben 1805, als Schiller starb, seine Witwe in erster Linie, hat tatsächlich alles Mögliche an Manuskripten, was ich noch so fand, auf dem Schreibtisch zerschnitten und einzeln hergegeben. Das klingt heute drastisch und verwerflich, das war damals aber nichts Ungewöhnliches. Selbst Goethe ist für seine Sammlung ins Archiv nach nebenan gegangen, also Weimar, Haus am Frauenplan, dahinter das Archiv und hat da für seine Sammlung Unterschriften rausgeschnitten. Wo man heute sagt, es
bisschen wie Autogrammkarten,
darf gar wohl nicht wahr sein. Richtig. Also erstens, das zeigt einen anderen Zugang zum Interesse für Autografen. Da war dann auch egal, was in dem Dokument stand. Es ging ihm dann wirklich nur um die Unterschrift. So ein Schiller-Manuskript aus den Maltesern, an dem er eben zuletzt gearbeitet hat, ist in dieser Kiste aufgetaucht und es ist jetzt kein dramatischer Wert. Es sind also 10 Worte auf der einen Seite und 10 Worte auf der anderen Seite, aber es erzählt eben durchaus auch eine Geschichte, nämlich die der Schiller-Nachkommen, die aufgrund der großen Verehrung, die Schiller genossen hat, von überall Anfragen bekamen nach handschriftlichen Zeugnissen und die dann eben zerschnipselt und hergegeben haben, was sie hatten.
Ja. Sammeln Sie privat eigentlich auch?
Nein, das tue ich nicht.
Das wäre zu bitter, oder? Das dann immer weggeben zu müssen, oder?
Ja, ich bin den ganzen Tag mit diesen Sachen beschäftigt und abends ist dann was anderes dran.
Ja, was sammeln Sie denn?
Ich sammle tatsächlich eigentlich ernsthaft nichts.
Ah, gut.
Ich habe tatsächlich alles Mögliche mal gesammelt, aber nichts wirklich ernsthaft und heute ist das nichts, was mich wirklich beschäftigt.
Ich las, dass am 28.03.2023 Ihre nächste Auktion stattfindet. Das heißt, Sie haben wieder einige Schätze zusammengetragen. Könnten Sie uns da schon einmal ein paar Highlights verraten?
Ja, das mache ich gern. Ein paar Besonderheiten kommen aus der Sammlung von Annette von Droste-Hülshoff, was wirklich was ganz Besonderes ist. Es ist verhältnismäßig wenig bekannt, dass auch sie Autografen gesammelt hat. Nicht so exzessiv wie Zweig beispielsweise, aber doch immerhin hat sich interessiert für handschriftliche Hinterlassenschaften von anderen, in erster Linie Dichtern. Und da gibt es beispielsweise ein sehr schönes Novalis-Gedicht, das auch als verschollen galt. Also die handschriftliche Vorlage taucht jetzt wieder auf.
Okay.
Wenn Sie also in der Novalis-Ausgabe nachsehen, wenn alle untreu werden, nach diesem Gedicht gucken, werden Sie feststellen, dass dort steht Handschrift unbekannt. Das ist wirklich was sehr, 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 sehr Spannendes. Aus Ihrer Sammlung gibt es dann noch ein sehr schönes Goethe-Albumblatt. Albumblätter sind ja mehr oder weniger Freundschaftsgaben angefragt. Auch früher schon im 19. Jahrhundert gab es so eine Art Albumblattkultur, die herrührte aus dem Anlegen von Stammbüchern, was wieder nun noch weiter zurückgeht in die Reformationszeit, wo dann in sehr schön gestaltet halt ein Gedicht niedergeschrieben wurde mit Widmung und Unterschrift. Das sieht sehr schön aus, ist aber natürlich für die Forschung oder für den wirklich brennend interessierten Sammler nicht so spannend wie ein Werkmanuskript, wo tatsächlich was möglicherweise wild aussieht erstmal. Also ein Beethoven-Skizzenblatt sieht aus wie eine Katastrophe, wie eine Explosion von, ich weiß nicht, Streichhölzern. Ist ganz schwer zu beschreiben. Es sieht aus wie eine expressionistische Tuscheskizze. Und auch die Profis von der Musikgeschichte haben da oftmals wirklich Schwierigkeiten nachzuvollziehen. Um was handelt es sich hier? Ist das, also welcher Satz aus welcher Komposition ist das hier? Sowas ist natürlich sehr viel spannender. Aber Albumblätter haben ihre Daseinsberechtigung so, weil sie natürlich auch eine Geschichte erzählen können. Und wenn jetzt also Goethe ein sehr schönes Albumblatt schreibt, das sie wahrscheinlich an die Adele Schopenhauer gegeben hat, und die Adele Schopenhauer hat es an die Annette von Droste-Hülshoff gegeben, das ist dann wirklich schöne und spannende Geschichte. Dann gibt es ganz tolle Heinrich-Heine-Briefe, die ich besonders schön auch finde. Es gibt was von Torquato Tasso, was ganz Altes aus Italien. Es gibt ein hochbedeutendes wissenschaftliches Manuskript von Heinrich Hertz,
Physiker,
dem Frequenzhertz,
ja.
Über seine Forschung auf diesem Gebiet. Von dem Hertz, der ist ja verhältnismäßig jung gestorben, gibt es praktisch keine wissenschaftlichen Manuskripte.
Okay.
Und hier nun über seine zentralen Arbeiten auf diesem Sektor, das ist schon wirklich, wirklich außergewöhnlich und toll.
Wo kommt sowas zum Beispiel, wie kommt es zu Ihnen, sagen wir mal so?
Das kommt in der Regel aus Erbschaften. Gelegentlich auch aus Sammlungen, die umgestellt werden. Da ist jemand, der trennt sich dann von allem, was er mal zu, ich weiß nicht, Thomas Mann gesammelt hat und konzentriert sich dann auf die Dinge, die ihn eigentlich noch mehr interessieren. Das kann durchaus aus solcher Richtung kommen, aber in der Regel sind es doch Menschen, die zu uns kommen, die sagen, mein Vater, Großvater, wie auch immer, meine Großeltern, manchmal sind es auch Paare, die gesammelt haben, haben dies hier hinterlassen. Oft ist es so, dass nach einer Zeit nach der Erbschaft eine Art Pietätsphase erst einmal durchgestanden werden muss, in der die Sammlung eben nicht verkauft wird, sondern bewahrt wird. Aber in vielen Fällen ist es ja so, dass so eine Sammlung, die nicht mehr wirklich gepflegt wird, an der nicht mehr gearbeitet wird, wo nichts mehr sich verändert, nichts mehr hinzukommt, ist dann so ein starrer Korpus und irgendwann kommen die Sachen dann wieder auf den Markt.
Ja. Herr Mecklenburg, Sie haben es vorher selber gesagt, auch Sie gehören zum erweiterten Kunstbetrieb. Deshalb stelle ich Ihnen auch jetzt die beiden Fragen, die wir hier allen Gesprächspartnern stellen am Schluss des Interviews. Die erste lautet, welches ist Ihr liebstes Museum?
Das war das Musée Jaune Paume in Paris, das ja leider zu ist, beziehungsweise die Bestände sind dort nicht mehr. In den Tuilerien, das hat zu tun mit meiner Ausbildungszeit, in der ich ein Jahr in Paris gelebt habe. Und dieses Museum hat mich einfach so angefasst damals und so bewegt wie kein anderes. Dann gibt es natürlich das MoMA in New York, das mich besonders interessiert. Und als drittes vielleicht noch den Prado. Aber das ist durchaus in Bewegung. Ja, das Jeune Pomme steht da ganz alleine, ganz vorne an.
Okay. Und allerletzte Frage, Herr Mecklenburg. Wenn ich Ihnen jetzt ein Kunstwerk schenken würde, dass Sie sich frei wählen könnten, welches wäre das wohl? Könnte natürlich auch ein Autograph sein, in Ihrem Fall.
Das ist entsetzlich schwierig und ich würde wahrscheinlich heute anders antworten als übermorgen oder nächste Woche. Im Moment wäre es wahrscheinlich das Manuskript vom Prozess von Kafka. Also das ist dann ein erweiterter Kunstwerkbegriff, aber das werden Sie mir nachsehen.
Natürlich.
Aber fragen Sie mich nächste Woche nochmal, dann ist es wieder was anderes. Also es ist in Bewegung.
Wo liegt dieses Manuskript?
Das liegt in Marbach, glücklicherweise. Deutsches Literaturarchiv Marbach am Neckar.
Das ist ja schon mal nahe.
Ja, ja.
Gut, dann besorge ich es Ihnen schnell, Herr Mecklenburg.
Ja, das wäre freundlich.
Vielen Dank für das wirklich interessante, schöne Gespräch.
Vielen Dank Ihnen.
Das war Folge 63 von Die Sucht zu sehen. Wir bedanken uns bei Wolfgang Mecklenburg fürs Erzählen, bei Ihnen fürs Zuhören, freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. In 2 Wochen neu auf grisebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.